Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Bench. Mein Name ist Winnie und ich bin heute wieder alleine. Ich habe bei mir wieder Patrick. Gude.
Gutes Vini, wie geht's dir?
Soweit, so gut. Wie geht's dir?
Ja, ein bisschen angeschlagen, erkältet, als wenn meine Stimme ein bisschen versagt. Es tut mir leid. Erstmal vorneweg, gerade passiert, herzlichen Glückwunsch, Eisbären Berlin zur, ich glaube, 10. Meisterschaft.
Zehnte
Chapeau.
Meisterschaft, das ist ja. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle.
Und Glückwunsch an die Eisbären Regensburg zur die EL2 Meisterschaft.
Ja,
Kassel, vielleicht klappt es nächstes Jahr.
ich glaube, wir sparen uns jegliches Kommentar.
Also überlassen wir den ganzen Social Media Kommentarleisten. Das,
Genau,
die.
das überlassen wir Social Media, die regeln das schon. Da müssen wir nichts zu sagen.
Was denn? Sweeney, was haben wir heute im Programm?
Ja, wollte gerade sagen, umso schöner ist unser heutiger Gast. Ja, ihr werdet es ja im Titel schon gelesen haben. Wir haben eine weitere Legende bei uns und haben uns wieder die Frage gestellt, was macht eigentlich? Und haben dazu eingeladen, unsere Legende mit der Nummer 2, Michael Bresak.
Herzlich
Hallo
willkommen.
Michael, als allererstes, wie geht es dir? Danke, gut, bestens. Sehr schön. Wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist ja in Cottbus geboren und hast mit Eishockey in der Heimat angefangen, in der Lausitz. Seit wann spielst du Hockey und was waren die Unterschiede in der DDR, Eishockey zu spielen?
Gefühlt angefangen war so, dass meine Mama mich mit 4,5 Jahren zum Schlittschuhlaufen gebracht hat. Hintergrund, weil mein Bruder, der 5 Jahre älter als ich ist, auch zum Eishockey gegangen ist. Und daraufhin gab es anscheinend nicht so viel im Weißwasser. Und da hat die Mama gemeint, geht der Kleine halt mit. Und gut, bei uns war halt der Unterschied, wir hatten zu DDR-Zeiten den Sport, das Eishockey mit in der Schule, im Schulsport integriert. Das heißt, wir sind teilweise in der ersten, zweiten Stunde bei Sportunterricht aufs Eis gegangen, manchmal auch in der fünften, sechsten Stunde aufs Eis gegangen. Also viel deutlich mehr Eiszeiten als, sagen wir mal, jetzt in Frankfurt die jetzige Jugend überhaupt hat.
Und wie war so das Spielsystem dort in der DDR damals?
Gut, man hatte die Ausprägung, ich weiß nicht, ob das von oben her herunterdiktiert war, dass Weißwasser ein bisschen mehr in Richtung Kraftinhalte gesetzt hat und Berlin Richtung mehr technische Ausbildung. Aber im Endeffekt, sagen wir mal, hat es mir jetzt nicht geschadet.
Du bist ja auch neben der deutschen Meisterschaft in Frankfurt, und dazu kommen wir auch später nochmal, auch zweimaliger DDR-Meister. Wie besonders sind diese Titel auch für dich?
Ja, da war ich dazu mit 17 in die erste Mannschaft reingerutscht. Hatte ich Glück gehabt, dass der ein oder andere Spieler verletzt war und dann frühzeitig schon die Möglichkeit bekommen habe. Und das war halt sensationell, weil wir halt noch in Weißwasser in diesen Außenring gespielt haben, wo 10.000 Leute drin waren, Freiluft. Das war eigentlich so ein Erlebnis, wo man sagt, ja, als junger das mitzuerleben. Und da gibt es sogar eine Anekdote, das war, glaube ich, nach einer gewissen Durchstrecke hatten wir das. Und dann haben die wirklich von dem einem Tribündach oben ein Plakat runtergerollt. Wir gratulieren zur 25. Meisterschaft. Ich glaube, da lief das Spiel noch mindestens 5 Minuten. Das war, glaube ich, für den einen oder anderen offiziellen No-Go, aber letztendlich. Das haben wir auch erst im Nachgang mitbekommen, aber gut, da kann man sich damit auch verschätzen.
Dann, wie viele, die heute halt auch zu Frankfurt gehen, die kennen zum Beispiel Landshut, wo du auch gespielt hast, gar nicht mehr so als DEL-Standort, weil es auch schon ein bisschen länger her ist. Wie war denn die Zeit in Landshut, vor allem in der DEL-Zeit, wo du ja auch 5 Jahre, glaube ich, gespielt hast?
Ja, das Landshut war ein Nachweis, das war meine erste Station, weg von der Heimat, weg von den Eltern. Ich glaube, mit 21 bin ich gewechselt. Hatte natürlich gar keine Ahnung, was mich erwartet. Und dementsprechend auch im Sommertraining habe ich gesehen, dass der eine oder andere im Kraftraum irgendwelche Gewichte weggedrückt hat oder auf dem Sportplatz der eine oder andere vorne weggelaufen ist, wo ich dachte, ach du Scheiße. Wo stehe ich denn eigentlich? Aber nachdem wir dann auf dem Eis waren, hat sich das eine oder andere dann doch wieder relativiert, zu sagen, ich meine, Schlittschuhlaufen muss ja auch noch können und das alles aufs Eis bringen. Also es macht dann schon ein bisschen Unterschiede aus. Und von daher hatte ich dann keine Bedenken. Aber wie gesagt, wichtig ist halt, du musst permanent an dir selber arbeiten und dich nicht zufriedenstellen.
Du hast auch eine kurze Zeit mal in Frankreich gespielt. Wie kam es denn dazu?
Das war die Situation mit dem Bosman-Urteil, zusammenhängend mit dem Bosman-Urteil damals, als die Liga komplett für EU-Spieler aufgemacht hat und die Begrenzung aufgehoben hat. Und ich hatte damals von Landshut ein Vertragsangebot von 3 Jahren vorliegen und wollte mich aber nicht binden, konnte aber innerhalb der Liga aufgrund des der Ablösesystems, dadurch, dass die deutschen Spieler ja noch Geld gekostet haben, nicht wechseln. Da haben wir so gedacht, na gut, dann gehst du halt das eine Jahr, die eine Saison ins europäische Ausland. Und da hatte ich Möglichkeiten gehabt, nach Österreich, Italien, England oder auch Frankreich zu gehen. Habe aber den Wert dann darauf gelegt, dadurch, dass Frankreich Brest international im Europacup gespielt hat, den es damals noch gab, habe ich mich deshalb für Brest entschieden. Wusste aber, dass halt die kürzeste Ausfahrt so um die 8 Stunden liegt. War dann doch eine gewisse Umstellung.
Und wie kamst du dann nach Frankfurt?
Der Hintergrund war eigentlich der, dass ich dann in Frankreich war ich nur ein Vierteljahr, gerade mal 4 Monate, weil dann der Thorsten Kienast auch in Deutschland vor Gericht gegangen ist und das Ablösesystem gekippt hat. Dementsprechend haben sich viele Vereine bei mir gemeldet und sagen, ich hätte, da kommt doch nach Nürnberg, alles schon geklärt, aber ohne, alles schon ausgehandelt, aber ohne mit mir zu sprechen, habe ich dann mich entschieden, zuerst mal zurück nach Landshut zu gehen, weil ich da eigentlich noch meine Wohnung alles gehalten habe. Und dann kam der Anruf vom Bernie Johnston, der ja auch in Landshut sportlicher Manager war. Und hat mich im Prinzip als ersten Neuzugang beim Gerd Schröder damals vorgestellt und gesagt, das ist ein wichtiger Spieler, den möchte er haben. Und er hat mich unterzeichnet. Und dann hatte ich mich dann im Sommer 97 in der Geschäftsstelle vorgestellt.
Wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen zur Meisterschaft in Frankfurt. Wie hast du diese Saison für dich denn erlebt? Weil wir haben jetzt, ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, haben wir erst in Anführungsstrichen ein bisschen Geburtstag gefeiert. Wie sind deine Erlebnisse?
Ja, die Saison war eigentlich völlig verrückt. Einmal durch das Thema, dass wir das Jahr zuvor sportlich abgestiegen sind. Und auf der anderen Seite meinerseits der tragische Trauerfall, dass meiner Frau halt vorlag, dementsprechend ich eigentlich entschieden hatte, nach Iserlohn zu wechseln, den Vertrag dann aufgelöst hatte. Und gesagt habe, ich wollte mich dann erstmal um meine Tochter kümmern und hatte dann diverse Anrufe, dass Vereine mir gesagt haben, wollen unterstützen, helfen. Habe gesagt, nein, ich bleibe erstmal in Frankfurt, um das Thema Tochter in Frankfurt und Umgebung erstmal aufzufangen. Und hatte dann auch einen Anruf von Tscherno, der gesagt hatte, ach komm, kommst du mit in Frankfurt aufs Eis, wo ich dann aber gesagt hatte, ich bin bei Weitem noch nicht so bereit, also auch von der Fitness her, dass ich aufs Eis gehen möchte. Und habe dann um noch ein bisschen Zeit gebeten. Ich meine, ich habe dann Ende September den Tscherno mal angerufen, ob das Angebot noch steht. Und dementsprechend konnte ich dann in Frankfurt mit der Mannschaft mittrainieren, ohne Vertrag. und hatte dann nur die Pokalspiele für Frankfurt mitgespielt. Und dann war im Dezember dann, zur Weihnachtszeit, hatte ich den Anruf von Lance Nessery, der gesagt hat, oh, bei uns haben sich zwei Verteidiger verletzt, er würde mich sofort unter Vertrag nehmen. Und so habe ich dann zur Weihnachtszeit in Frankfurt vertraglich unterschrieben. Und Ciano wollte es eigentlich schon vorher, aber irgendwas sprach immer dagegen. Gut, dann bin ich halt dann offiziell im Dezember zur Mannschaft dazugekommen, also mit im Spielmodus. Und im Januar haben wir dann eigentlich festgestellt, dass die Mannschaft aufgrund der Grundlage und dem kompletten Mannschaftscharakter gesagt haben, da ist eigentlich mehr drin. Und dann war das wie so ein Flow, wo du sagst, du hast gearbeitet, du hast die Spiele gewonnen und hast dann gemerkt, da geht was. Und wir hatten dann auch Serie, die erste Serie, ich glaube, es war Hamburg, da hatten wir in der Saison alle Spiele verloren, aber die Serie haben wir dann gewonnen und dann erst recht hat es dann einen beflügelt und dann ging das halt bis ins Finale, dass wir bis dahin den Potthauch in der Hand hatten. Das war schon unglaublich.
Wer war denn so neben dem Eis, ja, so deine Buddies? Weil Jason im letzten Podcast hat auch so ein paar Nebenanekdoten erzählt. Was wären denn da deine?
Gut, der Gordo war eigentlich mein Zimmerpartner. Der Jason war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft, der dann auch mal, ich sag mal, auf gut deutsches Maul aufgemacht hat, auch im Umfeld, auch mal gegen den Trainer. Ein riesen Respektsperson. Und das war so ein bisschen so der Stamm. So viele Deutsche waren noch nicht da, oder doch schon zu der Zeit dann schon. Und ja, man ist nicht mit allen irgendwo essen gegangen, sage ich mal, aber wie gesagt, es hat dann auch Hintergründe, ja, Familie und alles unter den Hut zu bringen. Aber das waren ja überwiegend, sage ich mal, Jason, Gordo, wer war da noch? Also es hat sich immer ergeben, dass alle irgendwo gesagt haben, wir gehen mal hin und alle waren irgendwo eingeladen. Der eine oder andere konnte mal nicht, aber im Sinne war es immer so, wer Lust hat, kommt mit. Wer nicht mitkommt, der kann halt nicht, aber dann wurde auch dort nichts gegenseitig gesagt.
Und wo habt ihr dann die meiste Zeit zum, ich sage mal, nennen wir es mal Teambuilding dann verbracht?
Teambuilding, ein toller Ausdruck. Gut, wir hatten früher noch die klassischen Kabinenfeste. Wir haben uns dann irgendwann mal entschieden, dass wir dann auch mal sagen, okay, lass uns mal lieber in das ein oder andere Restaurant gehen. Klassisch Sportsbars, das typische amerikanische. Das war halt öfters mal auf der Tagesordnung. Oder wir haben uns bei dem einen oder anderen Mal zu Hause gegrillt oder über Chicken Wings gemacht. Das war halt ganz unterschiedlich. Das hat sich immer so frei ergeben.
Aber jetzt so ein Spot, wie ihr euch immer getroffen habt, das hattet ihr jetzt nicht so?
Nicht wirklich. Ich glaube, das war eher eine Sportsbar. Die gibt es halt, glaube ich, halt gar nicht mehr. Ansonsten war es eigentlich relativ offen. Außer, ich meine, wir waren öfters, haben halt in der Pizzeria in Bornheim bei Dick und Doof, haben wir halt viel Essen bestellt und die haben dann auch ein, das gibt es heute noch auf der Karte, wenn du zu Dick und Doof gehst, da gibt es ein Lion Special und das ist halt Nudeln mit Hühnerfleisch und Brokkoli. Das heißt, ich weiß nicht, welcher Spieler aus Kanada, ein Kanadier, der es gern gegessen hatte und die haben das dann extra auf die Karte genommen. Das gibt es sogar heute noch, Lion Special.
Wahnsinn. Hast du noch Kontakt zu Spielern aus dieser Zeit?
Jetzt nicht direkt. Wir haben Kontakt über Facebook, über die ein oder anderen Plattformen wie LinkedIn. Ich sage mal, wo wir halt immer wieder mal dem einen oder anderen gratulieren, mal hin und her schreiben. Oder wenn der ein oder andere Spieler mal was in Deutschland braucht, dann kommen sie natürlich alle zu mir, weil ich immer noch da bin und alles im Umfeld soweit kenne, sei es wegen irgendwelchen Rentenfragen oder anderen Geschichten, kommt der ein oder andere Spieler mal auf mich zu und möchte gerne was wissen. Aber ansonsten eigentlich loser Kontakt.
Jetzt hast du ja auch 12 Jahre in Frankfurt Eishockey gespielt. Ist auch generell für einen Sportler, glaube ich, so ungewöhnliche lange Zeit.
Na, eigentlich waren es fast 13.
Ja.
Ja, das ist, ja, ich, ja, für damalige Zeit war es eigentlich eher selten. Eine seltene Angelegenheit, obwohl, wenn du dann zurückgehst zu ein bisschen, die etwas jünger waren. Es war damals auch Sven Felski oder Mirko Lüdemann, die dann eigentlich irgendwo einen Bestand hatten in Berlin und in Köln. Aber für Frankfurt war das eigentlich eher ja, so eine Seltenheit.
Da gibt es ja bis heute eigentlich nicht. Wir haben schon Spieler da gehabt, die bis länger waren, aber so diese. Hat sie so gut gefallen in Frankfurt oder gab es nur ausschlaggebende Punkte, dass es so lange geworden ist?
Ich denke von meiner Seite, es hat immer gepasst. Also das war eigentlich relativ zeitig dann, dass nachgefragt worden ist, ein Angebot vorlag und ich mich dann gesagt habe, ich fühle mich auch wohl, hat mir gefallen und steht nichts dagegen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich gekommen bin, 97, da wurde die komplette Mannschaft bis auf die drei Finnen ausgetauscht, Polka, Tammy und ich weiß nicht, wer da noch war. Und das Jahr darauf wieder komplett, also 3 Jahre war mal komplettes Ringtauschen, was eigentlich auch, ich sage mal, eher für mich so nicht bekannt oder unüblich war. Aber ich muss aber auch sagen, dass ich gar nicht mal so die Zeit gar nicht in Frankfurt bereue, weil ich habe so viele Spieler durch viele Wechsel halt mitbekommen und viele eigentlich auch Chaoten und auch bekloppte Typen, sage ich mal, wo man sagt, es war halt sehr unterhaltsam und es war nie, nie langweilig.
Wer war so der Bekloppteste?
Bekloppteste sage ich mal nicht. Das fing halt an... Ach, der Marc Bassen. Jeder hatte so ein bisschen Eigenarten. Es gab auch riesengroße Persönlichkeiten wie Jean Chabot, wo ich sage, das sind so Spielertypen. Ich sage mal, solche Spieler zur heutigen Zeit sind eher Seltenheit. Und ich denke mal, das hat damals noch eher wie soll ich es ausdrücken? Das war halt. Eine tolle Geschichte. Da gab es den einen oder anderen, oder auch wenn mal diese Lockout war von Amerika, dass wir dann Spieler da hier hatten, wie den Stefan Robidar oder Doug Wade. Ich meine, das sind so Geschichten, die erlebst du sonst nicht immer. Und das macht Spaß, auch solche Spieler kennenzulernen und die sich einfach auch mit ihrem Status, den sie haben, ganz normal eingliedern in die Mannschaft.
Robby, da war auch jemand, dem hat man sehr gerne zugeguckt, wenn er Eishockey gespielt hat.
Natürlich, weiß, klar.
Gab ja auch eine längere Zeit, wo er verletzt war und dann das nicht so gut lief, das habe ich schon so ganz leicht in Erinnerung. Und als er wieder zurückkam, bumm, ist auf einmal wieder alles gelaufen. Das war das Spiel besser von der Mannschaft her.
Ja, er hatte das, ich meine, deswegen ist es ja. Sag mal, gibt es ja auch einen Grund, warum er in der besten Liga der Welt spielt und einfach die Zeit nutzen wollte, um nicht auszusetzen, um einfach weiterzuspielen, sich fit zu halten. Du hast halt schon gesehen, diese läuferischen Unterschiede, die waren schon sehr auffällig.
Konntet ihr dann vom Robidar zum Beispiel auch noch ein bisschen, also viel, viel mitnehmen? Habt ihr da viel mitgenommen?
Nicht nur von ihm, also letztendlich mit jedem Trainerwechsel oder mit dem ein oder anderen Jahr, was dabei war, oder hast du immer deine Sachen rausgezogen und für dich versucht, irgendwo dich weiterzuentwickeln, auch persönlich gewisse Sachen anzunehmen. Und gut, mein Plus war halt meine Fitness. Und da kann ich mich eigentlich auch noch bei meinem besten Freund oder heute noch jetzigen Freund Michael Dautzenberg bedanken, den ich damals zu Weißwasserzeiten kennengelernt habe und der mich dann wirklich für gut, sage mal, 21 Jahre oder 20 Jahre Off-Eis begleitet hat und mir alle Trainingspläne geschrieben hat. Und der war für mich eine der wichtigsten Personen in meiner Laufbahn.
Ja, dann. Wie viel bedeutet es dir, dass deine Nummer 2 unter dem Frankfurter Hallendach hängt?
Das ist halt, ich sage mal, das ist halt eine tolle Ehre, da oben zu hängen. Also jedes Mal, wenn man halt die Eishalle betritt oder Freunde Bilder schicken, dass sie halt mal im Spiel sind und dann Bilder schicken mit den Trikots, die an der Decke hängen. Das macht einen schon stolz und zeigt einem auch, was man halt für Frankfurt geleistet hat.
Ja. Du hast ja auch 3 Weltmeisterschaften gespielt. Was sind so deine besten Anekdoten zu den Weltmeisterschaften?
Anekdoten. Eine war halt so ein bisschen, da sind wir halt leider abgestiegen. Das war halt, da war ich noch jung. Ich war bei vielen Vorbereitungen dabei. Dann wurde halt immer wieder rausgekattet. Mal dabei, mal nicht dabei. Und gut, dann hieß es ja immer so, der Hans Zach hätte was gegen mich, weil er so etwas längere Haare hätte. Aber ich glaube, es lag nicht unbedingt daran. jeder Trainer hat so seine gewisse Philosophie an Spielercharakteren, die er haben möchte. Und dementsprechend, wenn man angerufen worden ist oder eingeladen worden ist, dann war es auch eine gewisse Ehre, sagen wir mal, das Land und Deutschland zu vertreten. Und natürlich waren wir auch mal Weltmeisterschaft in Finnland und das Ganze drumherum und das war auch in den Bars, wo es den Alkohol gab, auch sagen wir mal, klassisch Blackjack spielen konntest. Das war nett, ehrlich gesagt. Du gehst da irgendwo hin, trinkst mal ein Bier, spielst eine Runde und dann irgendwann mal sagst du, okay, jetzt gehst du schlafen. Und das war mal komplett was anderes. Also hat auch bisschen was an Ablenkung beigetragen.
Gegen wen hast du so in deiner Karriere so alles denn schon so gespielt, eventuell auch so NHL-Spieler, wenn du jetzt sagst, so, ja, das war schon irgendwie die größten oder jetzt im Nachgang auch mal eine Ehre, gegen ihn gespielt zu haben?
Na, ich da würde ich mal ganz, 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 ganz jung anfangen, als ich noch in Weißwasser war. Dann hatte ich noch die Möglichkeit, gegen Erich Kühnhackl zu spielen. Das war ein Thema. Dann, wenn ich die Landshuterzeit nehme, dann war der Udo Kiesling lange, lange Zeit Partner von mir. Oder auch der Uwe Krupp kam nach Landshut. Das waren so Besonderheiten, sage ich mal. Frankfurt sowieso mit Doug Wade, Stefan Robidar, da will ich gar nicht die Spieler aus Amerika hervorheben. Da gab es doch bald andere wie Mike Bullard oder Wolli Schreiber. Das waren Spieler oder aus Berlin, der Corey Woe. Also es waren alles so gewisse Charakteren, wo ich sage, da weiß man, dass die für den Sport gelebt haben und auch mal, sagen wir mal, sich geäußert haben. Und ich sage mal, nicht so weich gespült, so wie heute, weil ich hab mich ja im Vorfeld mal gefragt, ob ich gewisse Fragen haben wollte. Du, pass auf, das machen wir spontan. Ich kenne es nicht anders. Und heutzutage, auch in anderen Sportarten, dann heißt es immer, ja, schick dir mal die Fragen rein, die müssen bewertet werden, dann vorgegeben, was du antworten darfst. Und da finde ich ganz einfach, ist eigentlich schade drum, dass auch Sportler irgendwo vielleicht, ich will nicht sagen, bevormundet werden, aber nicht einfach sagen dürfen, was sie denken. Natürlich aber im Sinne immer des Vereins, nicht schädlich, aber meistens wird vieles vorgegeben.
So, wie hast du denn 2010 die Insolvenz von den Lions erlebt, aus deiner Sicht?
Da hatte ich eigentlich 2010, sag mal, ich hatte ja 2008 eine schwere Verletzung, wo man schon gesagt hatte, das war's für den Bresak. Da hatten sie die Rechnung halt ohne mich gemacht. Ich kam halt zurück und dann 2009, genauso im Dezember, eine schwere Knieverletzung, wo ich dann wirklich überlegt hatte, was machst du? Und ich hatte teilweise, ich habe zwar einfach auch mit der Verletzung weitergespielt und dann gesagt, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Habe mich dann im Dezember entschieden, gesagt, mit Rücksprache mit Doc, mit meinem Freund Michael Dautzenberg, gesagt, nein, mit 39 oder fast 40, also im Februar bin ich 40 geworden, kann man schon mal aufhören. Das ist halt nicht immer der Traum, dass man mit einer Verletzung aufhört, aber sage, ich habe 23 Jahre professionell gespielt. Das sollte dann genügend sein, genug sein und das hat Spaß gemacht und der Vertrag wäre sowieso ausgelaufen. Und mit einer Operation nochmal Reha, ich weiß nicht, was das geworden wäre, deswegen hatte ich da 2 Wochen lang ein bisschen Überlegungszeit für mich. Lustige war eigentlich meine Mama. Die hat gesagt, ich meine, da stand irgendwie was nochmal eine besondere Zahl, die ich hätte für Frankfurt erreichen können, irgendwo 3, 4 Spiele. Sagt sie, ja, kannst du die hier noch machen? Und dann habe ich gesagt, Mama, sorry, es geht dann doch irgendwie auf die Gesundheit. Und die ist wichtiger, als dort irgendwie vielleicht eine Marke an Rekordzahl oder sonst was zu haben. Und deswegen war für mich der Entschluss eigentlich da, dass ich halt im Dezember schon gesagt habe, für mich reicht's, ich höre auf. Die Insolvenz hat mich dann trotzdem beschäftigt, weil ich halt mitbekommen habe, dass der ein oder andere Spieler schon unterschrieben worden ist, was für mich eigentlich noch so ein bisschen die größte Frechheit war, dass Dauerkarten verkauft worden ist, obwohl man intern wahrscheinlich schon wusste, dass man in Insolvenz zieht und viele haben halt Gelder investiert, Karten gekauft. Und das habe ich dann auch dem Sigi gesagt, so kann alles passieren, aber das war ein No-Go, diese Nummer so durchzuziehen. Und das fand ich halt nicht okay.
Und was war auch ein Grund, dass es in Frankfurt dann einen Neuanfang gegeben hat? Wie kam es denn für dich zu der Entscheidung, ey, da lege ich nochmal alles mit rein? Und was waren denn deine Aufgaben? Ich muss dazu sagen, zum Beispiel Sweeney, der hat das gar nicht erlebt alles, ja.
Ja, nee, ja, das war halt das Thema eben durch das Thema, ich sage mal, mit 97, mit der Wandlung auf den Namen der Lions. Dann durch das Ableben vom Gerd Schröder, die Übernahme vom Sigi Schneider. Dann ein paar Jahre später, dann, ich glaube, 2, 3 Jahre später, die Insolvenz. Und ich. 13 Jahre in Frankfurt. Der Ilja kam halt auch zurück nach Frankfurt. Und wir kennen uns auch von damals noch, von Anfangszeiten. Und mit der Insolvenz war dann so die Überlegung, dass ich den Ilja als erstes angesprochen hatte und sagte, du, pass auf, was machen wir? Es muss doch möglich sein, das Eishockey in Frankfurt wieder zu beleben. Und im Prinzip, wir können es machen, weil wir haben eine weiße Weste. Wir haben für Frankfurt gespielt, für Frankfurt aufgeopfert und der Fan oder die Zuschauer, die registrieren das oder honorieren das auch. Und dementsprechend war der Ilja hat auch gesagt, ich bin dabei. Und da hatten wir halt mal im Umkreis rumgefragt, mit Rüdiger, mit dem Toni Forster, alles so bekannte Leute, die sagen, okay, wärt ihr dabei? Und letztendlich hat sich aus diesen, ich sag mal, 7, 8 Leuten, hat sich dann der Ilja, der Andreas Stracke und der Stefan Krämer herauskristallisiert, dass er sagt, zu viert, wir machen das. Uns liegt großer Wert am Eishockey in Frankfurt, das wieder auferstehen zu lassen. Und da haben wir uns die Hand gegeben und sagen, okay, das machen wir. Und so haben wir dann einfach angefangen. Der Ilja war zuständig, die Mannschaft auf dem Eis zu trainieren, mit zu unterstützen. Und meine Aufgabe war so ein bisschen das Thema der Verträge, der Spieler, das Ganze drumherum ein bisschen, dass wir jeder so ein bisschen uns ergänzen und versuchen, jeder seinen Beitrag zu leisten.
Wie hast du... Achso, bitte. Wie hast du die Löwen die Jahre nach deiner Tätigkeit verfolgt?
So wie jeder anderen Verein auch. Ich habe viel gelesen, immer wieder. Ich habe viel gehört. Ich treffe mich halt immer wieder auch mit Spielern. Der Hintergrund ist der, ich habe beiläufig noch einen Verein gegründet, Alte Herren Nationalmannschaft. Ich bin dort Vorstand. Wir haben da halt immer wieder Spiele im internationalen Vergleich oder Charity-Spiele, wo wir gebucht werden. Und damit ist man eigentlich weiterhin in der Eishockey-Familie unterwegs und unterhält sich ganz einfach. Und dann fragt man, wo es Neuigkeiten gibt. Der ein oder andere Spieler erzählt, was er jetzt macht. Und somit verfolgt man das Ganze einfach weiter. Und ich finde es eine tolle Geschichte, dass Frankfurt wieder in der ersten Liga spielt, dass sie super performt haben. Natürlich die letzte Saison, das zweite Spiel ist halt das Schwierige. Das zweite Jahr und ich muss sagen, egal was ist, Frankfurt ist halt drin geblieben.
Ja, 2014, jetzt ja, mittlerweile auch schon
10 Jahre her. Das ist ja immer schlimmer.
Hast du das Spiel der Legenden ja auch mitgespielt? Wie sind deine Erinnerungen an diesen Tag und würdest du in so ein Spiel erneut teilnehmen?
So ein Spiel ist halt immer toll. Also ich meine, wer das auf die Beine bringt und alte Spieler wer zusammenbringt und die Möglichkeit hat, wieder aufs Eis zu gehen, sage ich mal, dann ist das eine tolle Geschichte. Und ich denke mal, jeder Spieler wäre sofort dabei. Und würde sagen, wenn mich jemand anrufen würde, auch ist das Gleiche, wenn wir uns auch Spieler haben. Ich rufe die Spieler an und sage, pass auf, wir haben ein Spiel, da und da, seid ihr dabei. Dann ist jeder gern bereit und sagen, du, pass auf, jederzeit gerne.
Die wichtigste Frage heute bei uns ist, was macht Michael Presak denn heute?
Heute, also ich bin zuständig für den Bereich Photovoltaik bei der RP Group in Rottau. Das ist ein Unternehmen, was in dem Bereich Notensicherheitsbeleuchtung auf dem Markt ist und in dem Fall auch vor 2 Jahren die Sparte PV Photovoltaik mit aufgenommen hat. Und da ich die letzten Jahre in dem Bereich tätig war, kam man auf mich zu und habe gefragt, ob ich mich vorstellen kann, diesen Bereich mit zu entwickeln. Und da bin ich jetzt seit letztem Jahr, ich sage mal, Brot und Lohn und kümmere mich um Projekte, Entwicklung und das ganze Photovoltaik-Thema.
Und wie bleibst du dem Eishockey dabei noch treu?
Dass, wenn mir die Möglichkeit ist, in Frankfurt gibt es die Paul Brothers, dass ich da, wenn es geht, auch mit aufs Eis gehe. Und ansonsten schauen wir halt, dass wir mit alten Herren immer wieder Spiele haben. Wir waren jetzt, vor 4 Wochen, das war im März, ich meine 16. März, waren wir in Kladno, haben Länderspielvergleich gegen die Tschechen gespielt. Und so versuchen wir halt immer wieder ein paar Spiele zu organisieren, dass alle sich treffen und die Möglichkeit haben. Und es wird natürlich schwierig, weil wir haben halt bei uns im Portfolio so um die 150 Spieler. Aber das rotiert automatisch, weil nicht immer jeder kann.
Jetzt, was würdest du denn da draußen dem Eishockey-Nachwuchs mal auf den Weg geben? Was würdest du dem Nachwuchs erzählen?
Man kann es eigentlich nur allgemein fassen. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, da war ich, glaube ich, 14. Da kam der Trainer zu meinen Eltern und hat gesagt, Der Michael kommt zwar jeden Tag zum Training, aber aus ihm wird nie ein Eishockeyspieler. Aber weil er halt immer jeden Tag da ist und fleißig ist, soll er halt weiterkommen. Und deswegen sage ich mal, es gibt Spätentwickler. Wichtig ist, dass die Spieler an dich glauben, die jungen Spieler, aber auch fleißig sind, diszipliniert sind, auch das wollen, die Disziplin da ist. Und ich sage mal, auch ein wichtiger Faktor ist, dass nicht die Eltern die Jungs so viel unter Druck setzen, sagen, ich muss das jetzt, oder viele meinen, ich habe es nicht geschafft, jetzt musst du das machen. Ich sage mal, das kann man nicht so groß verallgemeinern. Sind wir davon immer, welche Möglichkeiten habe ich? Man muss dann nur irgendwann mal entscheiden, da wo ich bin, kann ich mich weiterentwickeln, muss ich vielleicht einen Ortswechsel machen? Auch im jungen Alter muss man das genau überlegen, ob es sinnvoll ist, ob der jeweilige Spieler das auch vom Charakter her schon schafft. Und das muss man, denke ich mal, eher im Einzelnen betrachten. Aber entscheidend ist halt immer der Fleiß.
So, spontan nachgefragt, wie würdest du denn die Nachwuchsförderung im deutschen Eishockey einschätzen? Was kann man dann, könnte man da noch besser machen, also die jetzt das Heft in der Hand haben?
Ja, gut, ich denke mal, alle, die das Zepter in der Hand haben, die versuchen alles Mögliche beizutragen, den Eishockeysport weiterzuentwickeln. Die Standorte haben sich natürlich weiterentwickelt. Auch die Entscheidung jetzt, dass die Förderlizenzspieler frei irgendwo wechseln können, finde ich eine gelungene Errungenschaft in dem Fall. Aber das Wichtige ist einfach, dass einfach viel zu viele Standorte zu wenig Möglichkeiten haben von Eisflächen. Und das kann ich halt nicht von heute auf morgen schaffen. Und es hat halt auch ein finanzielles Thema. Beispiel auf Frankfurt. Ich wünsche es mir, dass der Nachwuchs mehr Eiszeit hätte, um sich zu entwickeln. Und das ist halt das A und O.
Ja, muss ich recht geben. Mir fehlt das auch ein bisschen, dass da vielleicht aber der eine oder andere mal bessere Chance kriegt, dass man den mal auf dem Frankfurter Eis erlebt.
Ja. Ja, klar. Ich meine, das wünscht man sich. Ich meine, wir hatten den einzigen, der aus Frankfurter Nachwuchs kam, war jetzt nochmal in letzter Zeit der Marius Erk.
Richtig, ja.
Aber wenn du halt, du darfst auch die Jugend nicht anlügen, wenn du denen sagst, pass auf, wir bringen dich in die DEL, dann ist das einfach eher so ein Thema, wo ich sage, das ist schlecht umsetzbar. Wenn du dann mit Frankfurter Verhältnis sagst, dass du mal einen Spieler in die Oberliga bringst, vielleicht in die DEL2, dann ist das eher naheliegend und daran sollte man eigentlich eher arbeiten, zu sagen, wie kann ich Möglichkeiten schaffen, auch off-ice-mäßig die Jugendlichen weiterzuentwickeln. Das ist immer natürlich eine Herausforderung, gerade mit dem Thema Anreise bis zur Eishalle, Schule. Können die Eltern das auch gewährleisten und. Also ist nicht einfach.
Gut. Zum Abschluss haben wir immer noch 10 schnelle Fragen, die wir den Gästen stellen. Manchmal dauern die schnelle Fragen auch ein bisschen länger, das ist aber nicht schlimm, aber die erste wäre, wenn du dir deine Wunsch-Starting-Six zusammenstellen könntest, wie würde die aussehen? Aus Freunden, Lieblingsspielern, Gegnern, Feinden, also Anführungsstrichen, Feinden, Gegner.
Natürlich im Tor gibt es keinen besseren als Ian Gordon. Dann würde ich gehen mit Jason Young, John Chabot, Doug Wade und gut, eine Verteidigung.
Ich selber.
Na, ich sowieso, natürlich, klar. Ich würde einfach sagen, Nico Püker.
Okay. Also gehen wir eher ein bisschen vom Eishockey weg. Für was würdest du am ehesten Werbung machen?
Am ehesten Werbung, also was ich am wenigsten Werbung machen würde, ist für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Also da habe ich irgendwo einen Hals drauf. Aber am ehesten, boah, das ist jetzt, sag ich, Wenn dann schon Sportbekleidung.
Du sitzt beim Friseur und der Friseur versaut dir deine Frisur. Wie reagierst du?
Gut, da ich jetzt etwas kürzere Haare habe, kann er nicht mehr viel versauen. Ich bin da total entspannt. Ich meine, man kann es ja, ein schöner Mann entstellt auch keine hässliche Frisur.
Was kannst du nicht, willst du aber gerne können?
Ich sage mal, Musikinstrument spielen.
Welches?
Gitarre. Habe ich schon seit bestimmt 15 Jahren eine zu Hause liegen, schon länger, aber ehrlich gesagt nie so richtig rausgepackt.
Dann wird's mal Zeit hier. Was ein absolutes No-Go als Geschenk. Ich würde sagen Tankgutschein, aber.
Nee, den brauche ich nicht. No-Go als Geschenk, sagen wir mal, eine Orangensaft.
Was hat rückblickend denn den größten Einfluss auf dein Leben?
Ich denke mal einfach meine Familie, die mir gewisse Halt und Sicherheit gegeben hat und auch bei Tiefschlägen, sage ich mal, die Unterstützung da ist.
Strafbank oder Eistonne? Was dir lieber?
Bitte?
Die Strafbank oder die Eistonne? Was dir lieber?
Strafbank.
Gibt es Dinge, die dir gar keinen Spaß mehr machen, weil du älter geworden bist?
Ehrlich gesagt, wenn ich mich manchmal auf die Waage stelle und die schneller beschleunigt als früher und du merkst einfach, dass es mit dem Alter gar nicht mehr so einfach ist oder nicht mehr so leicht fällt. Also es hat viel mit Disziplin und Selbstüberwindung zu tun, sag ich mal. Also wenn du lange nichts machst, dann macht es auch keinen Spaß.
Was bringt dich sofort auf die Palme?
Wenn irgendwas am Rechner nicht funktioniert und ich krieg's einfach nicht hin.
So wie eben.
Da können, ja. Ich denke mal, genau, da können meine Kinder schon ein Lied singen, die mussten mir ins Gesicht schauen und sagen, geh mal lieber weit weg.
Wofür könnte man dich sofort um 3 Uhr nachts wecken?
Eigentlich kannst du mir jederzeit nachts anrufen, also da habe ich kein Problem damit. Du musst keinen festen Grund haben.
Ja, dann bleibt uns einfach nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch, Michael.
Okay.
War sehr schön.
Vielen, vielen Dank. Es war uns auf jeden Fall eine Ehre, dass du zu Gast bei uns warst.
Okay. Danke, vielen Dank. Und euch noch eine gute Nacht.
Ja, ist schon spät.
Dir auch noch eine gute Nacht und auf jeden Fall viel Spaß.
Okay, alles klar. Danke. Ciao.
Danke. Ciao.